Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Viele Anleger glauben, mehr Informationen führen zu besseren Entscheidungen. Die Realität, mehr Informationen führen oftmals nur zu mehr Unsicherheit. Und genau darüber spreche ich heute mit jemandem, der genau an dieser Schnittstelle arbeitet zwischen Kapitalmarkt, Produktwelt und Anlegerverhalten. Willkommen bei Börsenbrain. Ich bin Nicolas Kreuz und heute zu Gast Falco Block von der DZ Bank.
Hallo Nick, grüß dich.
Grüß dich auch. Du bist ausgewiesener Kapitalmarktstratege, sehr expertierter oder mit hoher Expertise versehener Anlage- und Hebelprodukte, die du zertifizierst bzw. auch herstellst, rappst und jemand, der täglich erlebt, wie Anleger wirklich entscheiden. Also nicht nur in der Theorie, sondern eben halt auch in der Praxis. Und zusätzlich jemand, der, so erlebe ich dich auch, wie letzte Woche Münchner Börsentag mit Finanzwissen, was du ganz verständlich distribuierst und unter anderem auch als Podcast-Host. Falco, schön, dass du da bist. Gleich die erste Frage in deine Richtung. Wenn man sich deinen Weg anschaut, du kommst aus der Analyse, aus dem Research, aus strukturierten Kapitalmarktarbeit. Heute bist du sehr nah am Anleger. Man erlebt dich auch bei diesen Vorträgen vor Hunderten bzw. Tausenden von Menschen. Was hat dich ursprünglich mehr fasziniert? Sind es die Zahlen oder der Mensch dahinter?
Also von meiner Ausbildung her bin ich Volkswirt. Da sind eigentlich eher die Zahlen, ich sag mal, ausschlaggebend. Dann bin ich in die Bank gekommen mit einer Ausbildung, wurde dann zum Aktienanalysten ausgebildet. Und dort zählen eigentlich auch eher Fakten, Zahlen. Das Schöne ist ja, sie sind interpretationsfrei. Ne? Eins ist eine Eins, eine Drei ist eine Drei. Man hat aber schon natürlich im Laufe der Zeit gemerkt, und das habe ich aber auch schon im Studium gesehen, Institutionenökonomie, das ist so ein damals sogar etwas neuerer Studiengang, der ging davon aus, dass wir eben nicht den Homo economicus haben, also den perfekten Menschen, sondern wir sind ja alle nur, deswegen sagen wir es ja auch Menschen, gesteuert, auch von Instinkten, Angst und Gier und so weiter. Und das merkt man natürlich auch am Markt. Und wenn man sich dann wundert, warum ein Unternehmen diese Zahlen berichtet und so reagiert der Markt und man versucht das nur mit nackten Zahlen zu prognostizieren oder zu erklären, das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich im Laufe der Zeit doch eigentlich gemerkt, und das war auch so ein Grund, warum ich vielleicht von der komplett neutralen Analyse später mal in Richtung Marketing gegangen bin, dass es doch interessant ist, sag mal, mit Individuen zu arbeiten und versuchen rauszukitzeln, was interessiert die. Und im Laufe der Zeit habe ich jetzt sogar festgestellt, dass es mir sogar interessant oder für mich interessanter ist, mit Menschen zu arbeiten. Also in der Bankenbranche, ich meine, wenn man jetzt nicht in die Beratung direkt geht, ja eher nicht so der Fall ist. Aber das ist eigentlich interessanter zu sehen. Und wie hat so schön André Costolani ja auch schon gesagt, Börse ist zu 90% Psychologie und das merkt man dort auch auf jeden Fall.
Top. Besser kann man sich auf den Punkt bringen. Kapitalmärkte funktionieren nicht rational. Ich bin da komplett ajour. Wenn du ganz ehrlich zurückblickst, nämlich mit der Erkenntnis, was war dann dein größter Denkfehler am Anfang? Also nicht fachlich, sondern mental, wenn du genau aus diesem Kontext heraus argumentierst.
Ja, ich hatte zum Beispiel damals die Chance, einige Unternehmen zu übernehmen, die damals eigentlich noch in Anführungsstrichen unbekannt waren. So lange ist das schon her, das waren die großen Big Techs, eigentlich Microsoft, Amazon und Co. Das Problem ist natürlich, bei der Amazon beispielsweise, da hatte ich einen klaren View, dass die eigentlich zu teuer war. Und dann habe ich sie auch auf Verkaufen gesetzt. Das habe ich mich dann in Anführungsstrichen getraut. Das muss man als Analyst auch erstmal bringen. Und dann ist einem der Kurs echt davon gelaufen. Und da hast du mal gedacht, der Markt ist doch doof. Guckt euch das mal an. Das Kursgewinnverhältnis ist zu hoch und dergleichen mehr. Jetzt steht man natürlich da in so einer gewissen Spanne. Auf der einen Seite, man hat klare Vorgaben, wie man vorgehen will, hat ein Modell. Ist die Frage, an welchen Stellen man vielleicht dann doch ein bisschen abweichen muss, um zu sagen, der Markt sieht das aber ein bisschen anders. Und da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr, ich sag mal, darauf reagieren sollen. Dieser Bereich und diese Aktie wird vielleicht vom Markt auch ein bisschen anders gesehen. Und da habe ich mich einfach an das Modell gehalten. Ich war natürlich noch Anfänger und war da erstmal vorsichtig. Heute würde ich da vielleicht ein bisschen anders vorgehen.
Ja, also nicht Overconfidence, was ja wichtig ist, wenn man jung dabei ist. Also nicht zu viel Selbstvertrauen, sondern eher mit Vorsicht da agiert. Und jetzt in der Retrospektive daraus gesagt, zu vorsichtig in diesem Moment dann Export.
Ja, zuvor genau. Man hätte natürlich, wie gesagt, die Schwierigkeit war natürlich das Kursgewinnverhältnis und sonstiges. Du hast klare Vorgaben, an die du dich halten musst. Mittlerweile agieren die Kollegen da auch ein bisschen anders. Aber genau, man war da eigentlich zu vorsichtig und hat gedacht, das war es jetzt, man muss da raus. Und das potenzielle Wachstum, das hatte man dann auch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Genau, vielleicht muss man da ein bisschen über sich hinausgehen. Ansonsten, vor allem bei diesen Unternehmen muss man auch sagen, die hatten ja ganz andere Wachstumsstories, als das vorher noch eine Microsoft oder eine Daimler oder sowas hatte. Man sagt ja zwar, am Markt ist nicht immer alles gleich oder die Geschichte wiederholt sich nicht, aber in diesem Fall hätte man vielleicht doch andere, ich will nicht sagen andere Modelle, aber andere Vorgehensweisen nutzen können. Aber wie gesagt, da war ich vielleicht als Anfänger noch ein bisschen zu vorsichtig.
Ja, und natürlich kennt man dann auch noch nicht die gesamte Produktwelt in der Realität. Und da bewegst du ja extrem viel, sehr intensiv in der Welt der Zertifikate und Hebelprodukte, zumindest auch deine Teams. Und viele Anleger haben dabei ein sehr, ich würde jetzt mal sagen, ambivalentes Gefühl, nämlich zwischen, das ist spannend und auf der anderen Seite, das ist mir vielleicht auch zu kompliziert. Was wird in dieser Produktwelt am meisten missverstanden, deiner Meinung nach?
Ja, das größte Problem, das ich immer habe, ist, wir verkaufen ja beispielsweise Produkte. Also wir sind eigentlich nur Bauer. Also wir bauen diese Produkte und bieten sie Personen an. Mhm. Das sind konservative, auch sehr spekulative Produkte. Und das meiste, was mir immer wieder beginnt, ist, dass dann der Anleger sagt, ja, und Sie spekulieren dann gegen mich. Also dass wir verkaufen ein Produkt auf steigende Kurse, zum Beispiel einen sogenannten Call oder einen Fallen, das ist der Put. Und dann denkt dann der Anleger, ja, und Sie machen genau das Gegenteil. Und das ist 100%ig eben nicht der Fall. Wir sind völlig neutral. Wir bauen diese Produkte, wir hedgen, das heißt, wir sichern uns ab. Ob der Anleger dann langfristig mit diesem Produkt dann Gewinn oder Verlust macht, ist uns von der buchhalterischen Seite komplett egal, weil wir sind raus aus dem Markt. Wir sind gehedged, also abgesichert. Und wir wollen natürlich, dass der Kunde langfristig gewinnt, weil wenn er 3-4 Mal verliert, dann ist sein Geld weg oder er hat keine Lust mehr und ist raus. Wir haben ihn als Kunden verloren. Aber das ist so einer der größten Fehler, die man immer wieder erklären muss. Nein, wir als Bank spekulieren nicht gegen euch. Wir sichern uns nur ab, denn wenn wir wüssten, wohin es gehen würde, dann müsste man natürlich dieses sehr kleinteilige und aufwendige Kapitalmarktgeschäft ja gar nicht machen. Da würde man nur sogenannten Eigenhandel machen, also die Banken spekulieren mit ihrem eigenen Geld und müsste man natürlich gar nicht nach draußen wenden. Und das ist einer der größten Vorurteile, die uns immer wieder begegnet und mit dem ich gerne mal versuche aufzuräumen.
Ja, das klingt logisch, ist nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz sind diese Produkte wirklich auch komplex für manche, zumindest schwer nachzuvollziehen oder sind sie einfach nur zu kompliziert zu erklären?
Also ich habe mich selber dann intensiv drangesetzt, habe Leitfäden geschrieben, habe dabei natürlich auch festgestellt, wo liegen denn die Fallstricke? Und zwischen Theorie und Praxis gibt es natürlich auch immer wieder Unterschiede. Das merke ich immer wieder bei Nachwuchskräften, die werden ja auch von ihren Professoren unterrichtet, wie funktionieren Zukunftsgeschäfte, also Futures, Swaps und Optionen. Und da gibt es dann die Theorie und dann gibt es im Endeffekt in der Praxis natürlich noch, wie reagiert das Produkt denn wirklich am Markt. Sie sind nicht zu einfach. Deswegen sage ich auch ganz ehrlich, biete jedem nicht gleich dort einsteigen. Das ist ja so, als wenn ich einen Fahranfänger habe und ich setze mich gleich in den 800 PS Formel 1 Boliden, da werde ich sehr wahrscheinlich nach 30 Metern gegen die nächste Wand fahren, sondern erstmal langsam anfangen. Und für mich sind diese Produkte, also Zertifikate, gibt es ja in unterschiedlicher Varianten. Es gibt sehr konservative und es gibt sehr spekulative. Und spätestens bei den Spekulativen sollte man doch wirklich erst dann ansetzen, wenn man ausreichend Kapital in der Hinterhand hat. Und ich sag mal, sich aber auch ausgängig damit auseinandersetzen. Also die Leute rennen ja von Pontius zu Pilatus und informieren sich über alles mögliche, wenn sie einen neuen Mixer kaufen wollen. Aber wenn sie dann entsprechend ein spekulatives Hebelprodukt kaufen, dann auch wird schon passen, ne? Und dann haben sie eben nicht genau verstanden, was das Thema ist. Insbesondere in schwankungsintensiven Märkten sind manche dieser Produkte sehr abhängig von der Volatilität. So wie jetzt gerade. Und dann macht das Produkt was anderes als gedacht. Und dann habe ich eine Zeit lang auch in der Reklamationsabteilung gearbeitet. Und da habe ich dann festgestellt, wie wenig das Wissen eigentlich da ist. Ja. Sodass die Leute sich dann beschweren und meinen, das Produkt wäre falsch. Wir würden was Falsches machen, aber sie haben eben die nicht verstanden, wie das Produkt wirklich funktioniert. Und deswegen muss man sich wirklich doch damit auseinandersetzen. Also das geht, bin ehrlich, nicht in 5 Minuten.
Und wenn man den Part, klar, Missverständnisse, Unwissenheit, schützt vor Fehlern nicht, das wissen wir. Und ganz ehrlich, was ist der größte oder was sind weitere Fehler, die Privatanleger im Umgang mit solchen Produkten noch zusätzlich machen können?
Zu gierig. Das heißt, diese Produkte sind ja gerne mit einem Hebel versehen. Das heißt also, der Basiswert, zum Beispiel eine Aktie, ein Index steigt um 1% und dann kann ich ja Produkte nehmen, die haben Hebel zum Beispiel von 10%. Das heißt, 1% steigt der DAX, 10% steigt das Produkt. Und da gibt es nicht wenige, die sagen, jetzt will ich aber richtig Power haben und nehmen ein Produkt mit einem Hebel von 30, 40, 50. Sowas bieten wir natürlich an, weil es auch gewünscht ist, beziehungsweise manche Produkte, die entwickeln sich im Laufe der Zeit erst dahin. Aber was viele nicht berücksichtigen, eine Tagesschwankung, also nehmen wir an, ich hätte ein Produkt mit einem Hebel von 50 und der DAX schwankt um 2%. 2% mal 50 sind 100, dann ist das ganze Geld weg. Das ist eine Tagesschwankung. Wenn es am nächsten Tag wieder bergauf geht, kann das sich auch nicht mehr erholen. Und deswegen gehen viele halt mit viel zu hohen Hebel in die Geschichte oder in diese Sache rein. Und wir selbst haben auch Profi-Trader, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die selbst, die sagen Hebel 3, 5, 8 maximal und entsprechend da vorsichtiger agieren. Und natürlich die Positionsgrößen, in der Regel ein 0,5 bis 1% vom eigenen Portfolio, nicht mehr.
Ja, Mensch, sehr, sehr wertvolle Hinweise, was letzten Endes dann auch die Gier wieder reduziert oder die Selbstüberschätzung. Schauen wir mal kurz hinter die Kulissen dieser glamourösen Bankenwelt. Jetzt ganz ehrlich, wenn man von außen auf die Bankenwelt schaut und du bist ja in einer der größten Institute Europas sehr aktiv, wirkt oft alles sehr strukturiert, sehr, sehr klar, sehr professionell, fast schon ein bisschen zu perfekt. Wenn wir mal hinter die Kulissen schauen, was würden Anleger überraschen? Was würde sie überraschen, wenn sie einen Tag wirklich intern dabei wären, wenn sie kleines Mäuschen bei dir spielen könnten?
Also wir sind natürlich sehr stark geprägt von Abstimmungen und auch Regularien, muss man sagen. Also wir sind uns teilweise sind sehr die Hände gebunden, was wir nach draußen bringen dürfen und dergleichen. Es gibt ja, oder es gab ja mal diese tolle Serie Bad Banks auf, ich glaube, wo war sie, ZDF oder so.
Ja,
letztens auf dem Anlegertag habe ich noch Mick Knauf getroffen, der durfte auch dort sich selbst spielen und war natürlich die perfekte Besetzung, weil ein bisschen glamourös. So schillernd ist die Bankenwelt dann leider doch nicht, wie man sich es immer vorstellt. Oder auch, wir haben immer wieder Nachwuchskräfte, die wollen in M&A, also Mergers and Acquisitions, und denken, sie jetten dann Tag ein, Tag aus zwischen New York und San Francisco und Hawaii und Paris hin und her. So ist es doch meistens nicht. Wir haben auch immer wieder viele Abstimmungen. Es ist auch immer wieder viel Backoffice-Arbeit, die man machen darf. Und bis im Endeffekt ein Produkt nachher draußen ist, ist es manchmal auch sehr viel kleinteilige Office-Arbeit. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht mehr so schillernd, wie man sich es immer vorstellt. Da muss man doch den einen oder anderen immer ein bisschen einbremsen. Aber ansonsten sind wir natürlich ganz klar sehr strukturiert unterwegs. Also auch wenn jetzt zum Beispiel hier die Märkte mal runtergehen, für den einen oder anderen ist das jetzt ein Crash. Ich glaube, für uns beide eher eine leichte Korrektur. Erst bei 20-30%, da sagen wir mal, naja, jetzt ist endlich mal was los. Aber wir rennen eben nicht wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen durch die Gegend, sondern es wird geguckt. Die Kollegen vom Research schreiben Berichte, um die Kunden zu informieren. Da ist dann eigentlich schon alles, ich sag mal, recht safe. Also da rennt jetzt keiner wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen durch die Gegend.
Ja, okay. Ist alles klar nachzuvollziehen. Und umgekehrt gibt es Dinge, die nach außen einfach wirken, bei der DZ-Bank aber intern extrem schwierig sind, Abstimmungsprozesse, solche Dinge?
Ja, allein schon, wenn man manchmal sieht, wir haben eine Internetseite und da will man mal irgendwas was ändern, da müssen Kurse eingekauft, da muss was verglichen werden. Wir wollen jetzt demnächst unseren Kunden anbieten, Kryptowerte zu handeln, das heißt also derjenige, der ein Girokonto hat, das muss noch nicht mal ein Depot sein und dieses Produkt dauert leider seine Zeit. Viele hatten ja auch gedacht, das geht schneller. Und da muss man auch sagen, die Prozesse und der Regulator und wer alles, ich sag mal, sonst noch damit im Boot sitzt, dann zieht sich leider alles so ein bisschen dahin. Da sind, muss man vielleicht auch manchmal sagen, so ein Neobroker oder Kleininstitute, die machen das einfach mal so, ne? Und je größer das Unternehmen natürlich ist, desto sicherer will man sein, dass alles funktioniert. Ja. Und nochmal prüfen und nochmal schauen und dergleichen mehr. Und das dauert dann halt teilweise. Und manchmal denkt der Kunde auch, ja, wo ist das Problem? Baut dort den Button von oben links nach oben rechts. Aber dann geht es schon los. Dann muss ich ein UX-Design schreiben. Dann muss es geprüft werden. Dann muss man schauen, ob das auch wirklich auf allen Browsern funktioniert. Ist ja nicht so, der eine macht ja Apple, der nächste nutzt dies und jenes. Dann muss ich überall testen, dass es funktioniert. Ja, und das, ich sag mal, ist dann doch aufwendiger. Und von draußen würde man denken, mach doch mal, wo ist das Problem?
Ja, aber wenn man so einen tiefen Einblick mal bekommt, dann hat man auch wiederum Verständnis. Verständnis ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Du hast es gerade angesprochen. Für uns scheint es nicht ein richtiger Crash, sondern eher eine Korrektur zu sein. Lass uns über die aktuelle Marktsituation sprechen. Wir sind im DAX rund 3.300 Punkte vom High entfernt. Viele Anleger sitzen jetzt da und denken sich, war es das jetzt schon oder ist das erst der Anfang? Deine persönliche Meinung dazu, Falco, wie blickst du aktuell auf die Situation und was kannst du den Zuhörern mitgeben mit deinem profunden Wissen, mit den Jahrzehnten von Kapitalmarkterfahrung?
Ja, zum einen muss man sagen, ich muss gerade echt überlegen, wann die letzte Krise jetzt wirklich her war, wobei das, der Witz war ja auch, wir hatten uns ja auf dem Anlegertag in München getroffen und wir hatten ja, glaube ich, beide ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ein Jahr zuvor Trump mit seiner großen Showtafel auf dem Rasen des Weißen Hauses gestanden hat und gesagt hat, hier, ich mache irgendwelche Zölle, die kein Mensch nachvollziehen konnte und dann brach der Markt ein. Und derjenige, der an der Stelle eigentlich nachgekauft hat, der war immer auf der guten Seite. Und ich habe so einen Chart, den ich auch immer auflege, wenn ich meine Vorträge halte, der geht dann wirklich vom DAX und der S&P 500 von 1990 bis heute. Und das ist wirklich ein Chart, der geht von unten links nach oben rechts, hat aber immer wieder Einbrüche. Diese Einbrüche waren auch teilweise immer heftig, 20% oder so, aber zeigt eigentlich im Endeffekt, man muss langfristig dabei sein. Die aktuelle Situation ist deswegen ein bisschen schwierig, weil da ein Faktor dazu kommt und das ist eben Trump, den ich nicht mit Analyse und Zahlen bemessen kann. Und selbst die Sozioökonomie hilft mir nicht weiter. Ich habe letztens schon überlegt, ob ich eher einen Spieltheoretiker mal fragen muss, der versuchen kann, psychologisch zu ermitteln, was macht so jemand in so einer Situation. Und das, was die Börse nicht mag, ist Unsicherheit. Und die haben wir aktuell. Unser aktueller Blick ist eigentlich darauf, dass man sagt, wahrscheinlich hat der Markt jetzt weitestgehend das antizipiert, was da ist. Es darf jetzt keine Verschlimmerung der Situation geben, indem die sich wirklich gegenseitig da kaputt bomben. Wenn das aber nicht der Fall ist, hat der Markt eigentlich alles antizipiert und wir werden ungefähr auf dem aktuellen Niveau bleiben mit starken Schwankungen. Also es kann auch ehrlich natürlich nochmal 1000 Punkte runtergehen. Das sind aber auch so Schwankungen von vielleicht 3-4%. Das kann relativ schnell mal passieren. Ansonsten sollte eigentlich das so sich im Rahmen jetzt dahin lavieren und im zweiten Halbjahr gehen wir dann eher doch davon aus, dass sich die Situation verbessert. Trump steht unter Druck mit den Vorwahlen. Da muss er eine gute Wirtschaftslage, niedrige Preise. Die Amerikaner sind ja noch, ich sag mal, empfindlicher, was das Thema Tanken angeht, als das bei uns schon der Fall ist. Und deswegen muss er im Endeffekt dafür sorgen, dass sich die Situation dann doch entspannt. Und deswegen, wir haben jetzt eine neue Prognose rausgebracht. 25.000 Punkte im DAX bis Jahresende. Es waren allerdings auch mal 27.000 Punkte. Also wir sind schon vorsichtiger geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber wenn jemand nachkaufen will, wie so schön Drittelstrategie, kann man sicherlich schon die erste Position jetzt mal setzen.
Okay. Und für dich jetzt ganz konkret, also das ist quasi auch der View der Bank, für dich konkret, wie bist du positioniert? Also hat man aus deiner Sicht schon alles gesehen? Schrittweise diese Drittelstrategie ist verständlich. Woran würdest du es festmachen, wenn du sagst, so jetzt wird es interessant, jetzt gebe ich auch die letzten zwei Drittel rein? Gibt es da bestimmte Marken für dich? Was müsste passieren?
Gute Frage. Vielleicht immer, wenn die Volatilität runtergeht. Wir haben aktuell eine Volatilität im DAX von etwa über 30%. Noch langfristig hatten wir 20, wir hatten lange Zeit, hatten wir 15. Ich würde sagen, wenn wir vielleicht wieder deutlich unter diese Marke von 20% gehen, dann erwarten die Marktteilnehmer eigentlich, jetzt passiert nicht mehr viel. Ich selbst bin ausgesprochener Langfristinvestor. Mein Portfolio ist nicht dafür da, dass ich mir den nächsten Urlaub finanzieren kann, sondern im Endeffekt, dass ich sage, ich muss fürs Altersvorsorgen. Und demzufolge ist mir eigentlich dann auch so kurzfristige Schwankungen egal, in Anführungsstrichen. Im Gegenteil, man lässt auf jeden Fall die Sparbeiträge, die man hat, laufen und freut sich dann jedes Mal, wenn neu gekauft wird zu günstigeren Preisen oder einer anderen Stelle, habe ich schon mal gesagt, ach, da habe ich noch Restpotenzial. Da habe ich zum Beispiel den ETF-Sparplan mal aufgestockt oder Einmalbeiträge reingepackt. Aber ansonsten bin ich da eigentlich in Anführungsstrichen relativ entspannt und freue mich eher, dass ich dann entsprechend wieder günstiger einsteigen kann. Weil wenn die Kurse einem davon rennen, dann wird es natürlich immer teurer einzusteigen, weil irgendwann muss es auch mal runtergehen. Das ist ja auch wieder klar. Ja. Deswegen, das ist ja der Grund, den wir jetzt für die Korrektur haben, ist nicht schön, gar keine Frage. Irgendwann war es ja mal der Fall, weil wir waren natürlich auch kurstechnisch und bewertungstechnisch sehr weit vorausgeschritten, was jetzt die Bewertung da anging. Und von daher würde ich einfach sagen, Füße stillhalten, dabei bleiben und sich vielleicht auch mal um andere Dinge kümmern.
Ja, das passt sehr, sehr gut zu dem grundsätzlichen Block, wenn man marktneutral sich aufgestellt hat oder eben halt auch der geduldige Anleger, wie du es ja bist, aus der Erkenntnis heraus, dann auch nicht nur intuitiv macht, sondern aus einer tiefen Überzeugung heraus. Ihr arbeitet viel mit Research, mit fundierten Analysen, mit langfristigen Trends, aber du hast ja gerade beschrieben, die Märkte verhalten sich kurzfristig irrational, komplett irrational. Wie gehst du damit persönlich um, wenn Marktbewegungen nicht zur Analyse passen? Was ist gefährlicher, eine falsche Analyse oder eine richtige Analyse, die man dann selber nicht durchhält?
Da ist natürlich aber die Frage, wenn ich als Privatperson bin, kann ich es mir leisten, langfristig auch mal, ich sag mal, einfach mal auszusitzen. Wenn ich Profi bin, zum Beispiel als Fondsmanager, habe ich natürlich das Problem, spätestens nach einem halben Jahr muss ich einen Halbjahresbericht schreiben, nach einem Jahr muss der Ganzjahresbericht da sein und wollen natürlich die Anleger, dass ich auch dann die richtigen Werte drin habe. Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Das heißt, auf der einen Seite, wenn man Profi ist, muss man kurzfristig reagieren, was gar nicht manchmal so sinnvoll ist. Deswegen würde ich eher dann die Privatanlegersicht nehmen und einfach sagen, was André Costolani auch schon mal gesagt hat, Schlaftabletten nehmen, hinlegen und irgendwann werden sie, ne, sie kaufen sie Aktienschlaftabletten, irgendwann werden sie merken, sie sind reich. Aber das habe ich bei Amazon damals auch gemerkt. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, dann zu sagen, nein, ich bleibe in meinem Verkauf, ich bleibe dabei. Manches hat sich erst nachträglich dann eben als richtig erwiesen, aber bis dahin wird man natürlich schon von den Kunden kritisiert nach dem Motto, da hätte man doch was ganz anderes machen sollen oder müssen und so weiter. Ne? Und deswegen ist natürlich der Profi da deutlich stärker gefangen als jetzt der Privatanleger, der einfach sagen kann, ach, ich lasse einfach mal 2-3 Jahre laufen und dann ist es halt mal ein Minus. Ich hatte auch Positionen in meinem Portfolio, die haben lange Zeit sich überhaupt nicht entwickelt, Silber beispielsweise. Und plötzlich, boom, ist es einer der besten Kurstreiber im Markt. Das heißt, deswegen weiß man auch nie langfristig immer, wo genau was passiert und man muss immer dabei sein. Energiewerte hat auch jetzt jahrelang keinen interessiert und plötzlich sind sie die Highflyer schlechthin. Und deswegen breit aufgestellt sein ist eigentlich immer das Beste, was man machen kann.
Ja, toll. Also breite Diversifikation. Was gehört noch dazu, also was ich mehr wissen, also auch finanzielle Allgemeinbildung, da stehst du ja in vorderster Front und hilfst sehr, sehr vielen Anlegern dabei. Bessere Selbstkontrolle, fällt dir noch ein Bias ein, also ein Fehler, den du gerne eliminieren würdest oder du so hart gearbeitet hast, dass du ihn eliminieren kannst?
Geduld, das ist das, das Thema.
Gut.
Was man zum Beispiel auch, das ist jetzt nur ein ganz anderer Nebeneffekt, also ich habe zum Beispiel auch gelernt, wie ich Vorträge halte. Also das mit dem Podcast hier, das ist eher so ein Nebenprodukt, wo ich sage, hat mir Spaß, macht mir Spaß. Habe ich ein bisschen gelernt, dadurch, dass ich gelernt habe, auf der Bühne zu stehen und Vorträge zu halten. Und es gibt ja auch relativ viele Referenten oder sonstige, die lädt man ein und die machen ein am nächsten. Das ist sehr schwer rauszubekommen. Liegt meistens daran, dass die Leute zu nicht selbstbewusst sind, mal absolut bewusst eine Pause zu machen. Man muss das mal ausprobieren. Wenn man auf einer Bühne steht und man macht 3 Sekunden Pause, das ist für den Gast, der da unten sitzt, überhaupt kein Thema. Das ist sogar angenehm. Da kann ja mal mental durchatmen. Man selbst steht da oben und denkt, ich habe jetzt eine halbe Stunde lang die Hände in den Taschen gehabt und habe nichts gemacht. Die Leute erwarten das Nächste von mir. Einfach mal merken, ich würde jetzt an der Stelle ein E machen, einfach mal bewusst eine Pause machen. Das war eine halbe Sekunde und man denkt einfach, oh Gott, die denken, mein Bild ist eingefroren. Also einfach ruhig bleiben. Ne? Wie in vielen Dingen, wenn irgendwas nicht so klappt, wie man denkt, passiert mir manchmal selber natürlich auch im Privaten, dass man denkt, man wird dann unruhig und einfach mal sacken lassen, warten. Und deswegen Geduld, das ist, glaube ich, das Größte. Das merke ich ja auch bei meinen Nachwuchskräften. Die wollen natürlich jetzt alle, ne, die wollen jetzt alle reich werden. Ganz schnell in Anführungsstrichen. GameStop und Co. lässt grüßen. Der nächste Punkt, und du sagst es ja selber auch, wir reagieren da, hinten links oder hinten rechts, da ist der Säbelzahntiger im Busch. Das ist es heutzutage nicht mehr. Ne? Deswegen, wir triggern natürlich das, was laut und toll und super klingt, darauf reagieren wir im Endeffekt, aber ist es im Endeffekt eigentlich immer die Zeit, die für mich spielt.
Sehr, sehr, sehr wertvoller Hinweis. Ist, glaube ich, wirklich mit der beste Erkenntnisschatz, den ich auch so nachvollziehen kann. Jetzt machen wir es aber trotzdem andersrum. Jetzt wollen wir deine Amygdala und die inferiore Insula anfeuern. Generell machen wir immer so zum Ende hin sogenannten in unserem Blog Quickfires. Das heißt also, nehmen uns 2 Minuten Zeit. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bist du bereit?
Ich probiere es.
Gut. Komplexität. Ist das eher eine Chance oder ein Risiko?
Chance, wenn man es versteht.
Mehr Fehler entstehen durch?
Versuchen, zu viel Informationen aufzusaugen und dann nachher nicht mehr wissen, wo stehe ich.
Und wenn man es auf Aktivität bezieht, zu viel Aktivität oder zu wenig Aktivität? Was ist schädlicher?
Ganz klar zu viel Aktivität. Hin und her macht Taschen leer.
Okay. Beste Entscheidung deiner Karriere?
Mich nochmal auf das Risiko und das Abenteuer Social Media einzulassen.
Sehr schön. Und was war die schlechteste Entscheidung?
Ich glaube, dass ich selber in Immobilienaktien investiert habe, derzeit zumindest.
Du bist erfrischend ehrlich. Ein Satz über deine Zertifikate oder Börse, wenn du nicht mehr, den du definitiv nicht mehr hören kannst.
Das ist doch alles Spielcasino.
Sehr gut. Falco, wenn unsere Hörer heute nur eine Sache mitnehmen dürfen, was wäre das deiner Meinung nach?
Die Zeit spielt für dich. Fange so früh an wie möglich. Das erste Jahr ist nicht entscheidend, das letzte, bevor du dann dein Geld aus dem Markt ziehst, das ist relevant.
Vielen Dank für diesen Einblick. Das war Kapitalmarkt voll mit psychologischen, sehr wertvollen Ansätzen. Und an alle Zuhörer, mehr Informationen machen Sie nicht reich. Wir haben es gehört, bessere Entscheidungen schon. Bis zum nächsten Mal beim Börsenbrain.
Danke dir.
Ich danke dir, Falco.